Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Das ist tief in meinem Herzen und damit auch die Hoffnung, dass er mein Leben verändert. Ich weiß nicht, ob du dich auch sehnst nach einer Begegnung mit Jesus. Ich möchte dich heute Morgen einladen, mitzukommen auf einen Weg, auf dem wir hoffentlich Gott begegnen. Zurück zur Geschichte der blutflüssigen Frau. Wir kennen ihren Namen nicht, aber wir kennen ihre Leidensgeschichte. 12 Jahre litt sie an Blutungen. Die Blutungen gingen wohl über die normale monatliche Regelblutung einer Frau hinaus. Sie waren permanent oder traten spontan immer wieder auf. Die Frau hat alles versucht, um ihr Leiden zu beenden. Sie hat viele Ärzte aufgesucht und hat dabei ihr gesamtes Vermögen aufgebraucht. Alles umsonst. Ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Die Frau war verzweifelt. Die Blutungen bedeuten im jüdischen Kontext viel mehr als nur eine Krankheit oder Schwäche. Nach dem Gesetz von Mose war die Frau unrein. Und Unreinheit hatte zur Folge, dass jemand abgesondert und von der Gesellschaft mit anderen ausgeschlossen wurde. Berührungen waren tabu. Unreine wurden gemieden. Sie wurden aus dem öffentlichen Leben verbannt. Das war die Realität dieser Frau seit 12 langen Jahren. Die Unreinheit bestimmte ihr Leben. Sie wusste, ich bin unrein. Und damit sind wir im Leben dieser Frau beim Thema Scham angekommen. Ed Welch, ein amerikanischer Psychologe, Theologe und Seelsorger, definiert Scham als tiefes Bewusstsein dafür, dass man vor Gott oder vor anderen Menschen unannehmbar und inakzeptabel ist. Scham fühlt sich an als unrein, beschmutzt, ausgestoßen, zurückgewiesen, nicht zugehörig, wertlos, unwürdig, bloßgestellt, gedemütigt, niemand, nichts. Das Thema Scham führt uns durch diese Predigtserie. Lukas hat in der ersten Predigt mit dem Titel Scham verstehen verschiedene Typen oder Ursachen von Scham beleuchtet. Vielleicht erinnert ihr euch an das Stichwort Feuer und Rauch, das bildlich ausdrückt, dass Schuld und Scham eng verbunden sind. Scham ist das tiefe Empfinden, unzumutbar wegen etwas zu sein, das du getan hast, das dir angetan wurde oder das mit dir in Verbindung gebracht wird, schreibt Ed Welch in seinem Buch Schamlos. Das ist übrigens mein Buchtipp zur Predigtserie. Das heißt, Scham kann ausgelöst werden durch eigene Schuld. Wenn ich Ehebruch begehe, dann wird das nicht nur an meinem Partner oder an unserer Beziehung etwas machen, sondern es wird auch tief in meinem Herzen, wird da Scham sich breit machen. Scham kann auch ausgelöst werden durch fremde Schuld. Wenn ich Gewalt, Grenzverletzung oder sexuellen Missbrauch erfahre, dann wird das mich beschämen. Oder Scham kann ausgelöst werden durch kulturelle Beschämungsmechanismen. Das heißt zum Beispiel durch bewusste oder unbewusste Verletzung sozialer Normen. Wir sehen, Scham und Schuld kommen Hand in Hand. Es ist aber wichtig, dass wir beides voneinander unterscheiden. Daniel hat dies in seiner Predigt vor 14 Tagen ausgeführt. Schuld bezieht sich auf unser Handeln. Durch Gottes Vergebung können wir schuldfrei werden oder werden wir schuldfrei. Scham greift auf einer anderen Ebene. Scham bezieht sich auf unser ganzes Sein, auf unsere Identität. In der Geschichte der blutflüssigen Frau finden wir keinen Hinweis auf Schuld. Wir wissen nur, dass ihre Scham durch das religiöse Gesetz genährt wurde. Aber wir können mitfühlen, was diese Scham mit der Frau gemacht hat. Sie wurde ausgegrenzt und verachtet. Sie erlebte sich als beschmutzt, als gedemütigt, als wertlos und unwürdig. So fühlt sich Scham auch heute noch an und führt uns unweigerlich dazu, uns zu verstecken, wenn nur niemand merkt, wie unzulänglich ich bin. Unsere menschlichen Strategien, mit Scham umzugehen, beziehungsweise die Masken, die wir anziehen, um zu verhindern, dass jemand bemerkt, wie unvollkommen wir sind, die sind sehr individuell. Elke hat dies in ihrer Predigt am letzten Sonntag aufgedeckt. Vielleicht erinnert ihr euch an die Maske, die Adam trug. Der menschliche Weg aus Scham ist unglaublich streng. Wir kompensieren, wir verdecken, wir verdrängen, um irgendwie weg von der Scham hin zu Achtung und Ehre zu gelangen. Doch Scham geht so tief und setzt sich so hartnäckig an unserem Ich fest, dass wir aus eigener Anstrengung fast nicht schaffen, ganz davon loszukommen. Wird uns das bewusst, dann kann sich die Spirale tiefer drehen, in Hoffnungslosigkeit, Passivität, Rückzug, Depression, Selbsthass, ja, sogar hin bis zu Suizid. Die blutflüssige Frau, sie hat einen anderen Weg gewählt, um mit ihrer Unreinheit und Scham fertig zu werden. Sie hat ihre letzte Hoffnung auf den Rabbi gesetzt, von dem sie gehört hat, dass er heilen kann. Sie drängt sich durch die Menschenmenge, berührt den Saum von Jesus' Umhang. Durch Jesus' Kraft wird sie körperlich geheilt. Doch es geschieht noch mehr. Jesus wendet sich ihr zu, spricht sie an und sagt: Meine Tochter. Er sagt, meine Tochter. Damit gibt er ihr Würde zurück. Er nimmt sie auf in seine Familie. Sie ist nicht mehr die Unreine. Sie ist nicht mehr die Geächtete, die Ausgestoßene. Jesus verleiht ihr göttliche Würde. Durch die Begegnung mit Jesus erfährt die Frau tiefste Annahme und Wiederherstellung. Ich glaube, ihr Leben wird komplett verändert. Die Geschichte der blutflüssigen Frau ist eine von vielen, die wir in der Bibel finden, die sich um Scham drehen. Das Thema Schuld und Scham durchzieht unsere ganze menschliche Existenz seit Beginn weg. Und das Thema durchzieht auch den Heilsplan Gottes. Gott weiß um unseren Kampf mit der Scham. Er lässt uns nicht alleine. Das zeigt schon seine erste Reaktion nach dem Sündenfall. Seine Frage, Adam, wieso versteckst du dich? Die zielte nicht nur auf Schuld, sondern auch auf Scham. Und Gottes liebevolle Handlung, Adam und Eva eigenhändig aus Fellen Kleider zu nähen, die berührt mich immer wieder. Das ist Gottes Barmherzigkeit. Gott lässt uns nicht einfach stehen in unserer Schuld und in unserer Scham. Wo erlebst du Scham in deinem Leben? Ich fordere dich nicht auf, deine Hand hochzuhalten, und ich möchte niemandem einen Schamstempel aufdrücken. Doch ich will Scham offen ansprechen und sie erkennbar machen. Ich wage zu behaupten, wenn es dir in deiner Herkunftsfamilie an Liebe, Wertschätzung oder Annahme gefehlt hat, dann kennst du Scham. Wenn du in einer Familie aufgewachsen bist, in der Leistung oder Erfolg wichtig war, wenn du deine Arbeitsstelle verloren hast oder in finanzieller Not bist, wenn du mit Versagensängsten kämpfst, wenn du Fehler vermeiden willst oder Angst vor Bloßstellung hast, dann kennst du Scham. Wenn du eine Scheidung durchlebt hast oder eine Abtreibung durchführen musstest, wenn du jemals körperliche Gewalt oder sexuellen Missbrauch erlebt hast, dann kennst du Scham. Wenn du sexuelle Neigungen verspürst, die nicht der frommen Norm entsprechen, dann kennst du Scham. Wenn du mit Essstörung, Depression oder Zwängen kämpfst, wenn Sucht Teil deines Lebens ist, sei es Alkohol, Medikamente, Pornografie, Spielsucht oder Kaufsucht, dann kennst du Scham. Wenn es Geheimnisse oder verdeckte Schuld in deinem Leben gibt, dann kennst du Scham. Wenn du eine körperliche Beeinträchtigung hast oder dein Aussehen nicht dem gängigen Schönheitsideal entspricht, wenn du älter wirst und dein Körper und Geist abbaut, dann kennst du Scham. Wenn du Minderwert in deinem Leben kennst, dann kennst du Scham. Wo erlebst du Scham in deinem Leben? Ich lasse dir 1-2 Minuten Zeit, um dieser Frage nachzuspüren. Gottes Antwort auf unsere Scham ist ein liebevolles Komm. Komm, auch wenn du dich schämst. Bei mir findest du Annahme, ich will dich bekleiden. Komm, mein Sohn, komm, meine Tochter. Ich möchte mit dir verbunden sein. Glaube mir, vertrau mir. Wir lesen dieses Komm in Jesaja 55. Auf, ihr Durstigen, kommt zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch, neigt euer Ohr und kommt zu mir, hört, und eure Seele wird leben, und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen. Das ist eine Einladung für Menschen, die nichts vorzuweisen haben, für die Schambehafteten. Gott lädt sie ein in seine Gemeinschaft. Diese Einladung finden wir auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn, eine weitere Geschichte über Schuld, Scham und Wiederherstellung. Wir finden sie in Lukas 15. Wir betrachten dieses Gleichnis oft aus der Perspektive des jüngeren Sohnes, der auszog, sein Geld verprasste, seine Würde im Schweinestall verlor und stinkig und in Lumpen gekleidet zurückkehrt ins Haus des Vaters. Kenneth Bailey, ein amerikanischer Theologe, der lange Zeit im Nahen Osten gelebt hat, legt dieses Gleichnis aus der Sicht der damaligen und dort herrschenden Kultur aus. Damit öffnet er uns den Blick nochmals ganz neu auf die Kernaussage, die Jesus seinen Zuhörern nahebringen wollte. Es geht um einen Vater, der tief beschämt wird durch die Rebellion seines Sohnes, der aber nichtsdestotrotz sich selber nicht zu schade ist, zur Schande der Dorfgemeinschaft zu werden, der mit allem, was er hat und ist, für die Wiederherstellung des Sohnes einsteht. Das Gleichnis beginnt damit, dass der jüngere Sohn den Vater um seinen Teil des Vermögens bittet. Kenneth Bailey schreibt dazu: Eine solche Bitte bedeutet in der dörflichen Gesellschaft nur eines. Der jüngere Sohn wartet ungeduldig auf den Tod des Vaters. Die Bitte allein ist eine Form der Rebellion. Was den Sohn antreibt, ist selbstzentrierter Stolz. Der Sohn scheint sich keine Gedanken darüber zu machen, ob andere in der Familie unter seiner Forderung zu leiden haben. Er verletzt nicht nur seinen Vater, sondern die gesamte Familie und die ganze Dorfgemeinschaft. Es besteht kein Vertrauen. Der Sohn nimmt sein Schicksal in seine eigenen Hände. Er scheint das Gefühl zu haben, dass er seinem Vater nicht mehr vertrauen kann, sein Leben zu leiten. Mit seinem unverschämten Verhalten hat der Sohn den Vater zutiefst beschämt. Er hat den Bruch der Beziehung zum Vater, zu seiner Familie und zur Dorfgemeinschaft in Kauf genommen. Der Sohn hat kein Gesetz übertreten, sondern mit seiner selbstgerechten Forderung hat er die Beziehung gebrochen und das Herz des Vaters. Wir wissen, Jesus erzählt in diesem Gleichnis nicht die Geschichte einer bestimmten Familie XY, sondern er weist damit auf die Geschichte von uns Menschen mit Gott hin. Die Geschichte, in der unsere Beziehung zu Gott zerbrochen ist, durch unseren eigenwilligen Versuch, unser Leben in die eigene Hand zu nehmen. Gott sei Dank wissen wir, dass dies nicht das Ende der Geschichte ist. Der Sohn kehrt zurück. Bailey betont in seiner Auslegung des Gleichnisses, dass ihn nicht Reue zur Umkehr treibt, sondern schiere Verzweiflung und der drohende Hungertod. Die Not des Sohnes ist jedoch größer als die Scham, die er vor dem Vater empfindet. Er kann nicht auf Versöhnung hoffen, denn er weiß, dass er dafür das verlorene Geld zurückzahlen müsste. Darum fasst er den Plan, als Tagelöhner bei seinem Vater zu arbeiten. Als der Verlorene ins Dorf zurückkommt, muss er damit rechnen, dass der Vater distanziert im Haus zurückbleibt und er vor der ganzen Dorfgemeinschaft an den Pranger gestellt wird. Die Geschichte nimmt jedoch eine Wende, die der Sohn sich nie hätte vorstellen können. Der Vater hält Ausschau nach ihm, er wartet auf ihn. Er hat den Sohn nie aufgegeben. Er hat sich immer danach gesehnt, dass er zurückkehrt. Als der Vater seinen Sohn sieht, rennt er die Straße hinunter, öffnet seine Arme und nimmt den Sohn in seine Arme, umarmt ihn, küsst ihn. Kenneth Bailey schreibt, die Handlungsweise des Vaters stellt einen dramatischen Versöhnungsversuch dar, mit dem Ziel, den Jungen mit seiner Familie und der Dorfgemeinschaft auszusöhnen. Der Vater in seinem Haus steht eindeutig für Gott, indem er sein Haus verlässt und sich auf der Straße erniedrigt, wird er zum Symbol des menschgewordenen Gottes. Er wartet nicht, bis der Verlorene zu ihm kommt, sondern er scheut keine Kosten, als hinunter und hinaus zu gehen, um den, der verloren und tot ist, zu finden und aufzuerwecken. Das Verhalten des Vaters, das Draußenstehen, das nach dem Sohn Ausschau halten, das ihm entgegenrennen, das Umarmen, das war in der damaligen Kultur voll peinlich. Der Patriarch macht sich zum Gespött der ganzen Dorfgemeinschaft. Doch das ist Evangelium. Jesus hat sich für uns erniedrigt. Er wurde verspottet und verhöhnt. Er kennt Schande und Scham. Jesus' Opfer am Kreuz öffnet uns den Weg zurück in die versöhnte Beziehung mit Gott. Als die überfließende Liebe den Sohn erreicht, kapituliert er. Seine zurechtgelegte Strategie, sich doch irgendwie wieder Würde oder ein bisschen Würde zu verschaffen, die verpufft. Er kommt zum Vater und sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Sein Heimkommen erfährt eine ganz neue Dimension. Er wird nicht als Tagelöhner aufgenommen, nicht als zu Kreuze kriechender Mensch, dem gnädigerweise doch noch ein Plätzchen im Haus freigemacht wird. Er wird wieder aufgenommen als geliebter Sohn. Der Vater schickt ihn nicht zuerst unter die Dusche oder zum Rasieren, bevor er ihn umarmt und küsst. In seiner ganzen Unvollkommenheit und Unzulänglichkeit erfährt der Verlorene eine Annahme, die alles übersteigt, was er je erlebt hat. Ich kann mir vorstellen, dass in diesem Moment das Herz des Sohnes überwältigt wurde, dass sich Überraschung, Freude, Erleichterung breit machte. Aber ich glaube, trotz der liebevollen Annahme, die er in diesem Moment erfuhr, war da in seinem Herz doch noch ein Rest von Scham. Vielleicht kennst auch du das Flüstern der Scham. Ich bin nicht würdig, wieder als Sohn aufgenommen zu werden. Ich bin es nicht wert, als Tochter geliebt zu sein. Die anderen schon, ich nicht. Ich kenne diese flüsternde Stimme in mir. So oft lässt sie mich glauben, dass ich nicht genüge, dass ich zu wenig bin, zu wenig bringe, wertlos bin. Und ich weiß, dass vielen Begegnungen mit anderen Menschen, dass die Stimme der Scham nicht nur zu mir spricht. Scham lässt uns glauben, dass wir es nicht wert sind, angenommen zu sein, sondern es uns doch irgendwie verdienen müssen, um beim anderen angenommen zu werden. Sie verhindert, dass die Liebe der anderen Menschen und unseres himmlischen Vaters ganz zu uns durchdringt. Noch mehr als das. Scham verbietet uns, ganz in das Haus des Vaters hineinzugehen. Sie lässt uns draußen stehen. Gott kennt Scham und er kennt das fiese Flüstern. Und Gott kennt auch unser Herz. Der Vater im Gleichnis befiehlt seinen Knechten, dass sie sein bestes Kleid bringen und es dem Sohn anziehen. Der Sohn wird mit dem prächtigsten Gewand seines Vaters bekleidet. Die stinkigen Lumpen sind weg. Mit dem Kleid wird die Sohnschaft und die Würde wiederhergestellt und ist für alle sichtbar. Der Vater steht mit seinem Namen und seiner Autorität ein für die komplette Rehabilitierung des Sohnes. Niemand kann es wagen, etwas dagegen einzuwenden. Auch kein Flüstern der Scham. Bekleidet mit der väterlichen Würde wird der Sohn wieder in die Familie und in die Dorfgemeinschaft aufgenommen. In Jesaja 61 lesen wir: Ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Es sind nicht mehr die Felle, die Gott uns Menschen umlegt, die Felle der toten Tiere. Es sind die Kleider des Heils und der Mantel der Gerechtigkeit. Es ist sein bestes und sein prächtigstes Kleid. Seit Jesus, Sieg am Kreuz und dem neuen Bund, dürfen wir wissen und gewiss sein, dass uns diese Kleider zustehen und wir sie anziehen dürfen. Das Bild des Hochzeitsschmuckes in Jesaja 61 zeigt, dass Gottes Heilsplan weiterführt, als uns nur zu bedecken. Gott will die Wiederherstellung der Beziehung von uns zu ihm mit dem Ziel von Verbundenheit. Gott schenkt Wiederherstellung unserer Identität. Er nennt uns Söhne und Töchter. Durch die Verbundenheit mit dem heiligen und lebendigen Gott werden wir geheilt. Die Scham muss weichen. Der göttliche Weg aus Scham ist ein komplett anderer als der menschliche Versuch, den wir zu Beginn betrachtet haben. Auch wenn wir erst in der Ewigkeit vollständige Verbindung und Heil erfahren werden und erst dann auch in einer schamfreien Zone leben können, ist bereits jetzt Wiederherstellung möglich. Gott will uns mit seiner ganzen Barmherzigkeit begegnen. Er wünscht sich nichts mehr, als dass ich mir sein bestes Kleid umlegen lasse und es anziehe. Er wünscht sich nichts mehr, als dass ich als seine Tochter, als sein Sohn in sein Haus eintrete. Das Haus des Vaters ist der Ort, wo ich als geliebtes Kind trotz meiner Unvollkommenheit Annahme erfahre, wo meine Beziehung zu Gott, zu mir und zu den anderen versöhnt wird, wo mir Würde zugesprochen wird und Heilung passieren darf. Wenn du mit Scham und Schuld kämpfst, dann möchte ich dich ermutigen, diesen Weg zu gehen. Den Weg zurück ins Vaterhaus zu wagen. Dieser Weg zurück ins Vaterhaus ist auch ein Weg von Scham zur Würde. Darauf werden wir vermutlich verschiedene Etappen durchlaufen. In einem ersten Schritt muss Scham wahrgenommen und benannt werden. Ich muss hinhören auf das Flüstern der Scham tief in mir. Woher kommt diese Stimme? Was macht sie mit mir? Was lässt sie mich glauben? Wie lässt sie mich handeln? Wo hat sich Scham an Schuld gehängt? Verständnis hilft hier oft schon, einen Teil der Scham aufzulösen. Der zweite Schritt führt hin in die Begegnung mit Gott. Ich wage mich, mit meinem wahren und unvollkommenen Ich vor Gott. Hier kann auch Gottes Annahme und Trost meiner Scham begegnen. Das ist der Ort bei Gott, wo auch Schuld und Scham getrennt werden kann. Schuld darf in einem Vergebungsprozess abgelegt werden. Da die Scham ein Beziehungskiller ist, muss Beziehung erneuert werden. Und zwar in allen drei Richtungen. Die Beziehung zu Gott, zu mir selbst und die Beziehung zu anderen Menschen. Ich darf Gottes liebevollen Blick auf mir spüren und darf lernen, mich selber liebevoll zu betrachten. Erst dann werde ich fähig, mich meinen Mitmenschen ohne Scham zuzuwenden. Im vierten Schritt wird meine Identität gestärkt. Dazu gehört es, Glaubenssätze zu erneuern. Denn Scham hat mein Denken verzerrt. Ich darf schambestimmte Überzeugungen loslassen und meine neue, von Gott geschenkte Identität anziehen. Je tiefer meine Beziehung zu Gott wächst, desto weniger Platz wird Scham in meinem Leben haben. Im ganzen Prozess darf ich auf das Wirken des Heiligen Geistes vertrauen. Ich weiß, es sind keine einfachen Schritte. Es braucht Mut, diesen Weg unter die Füße zu nehmen. Aber es braucht auch meine Entscheidung, diese Schritte zu wagen. Der Weg ist oft nicht gerade. Er wird Schleifen durchziehen. Ich werde mich mal wieder am Anfang befinden und denken, nicht schon wieder. Es ist ein Prozess, der Zeit braucht. Aber es braucht meine Entscheidung, diesen ersten Schritt zu wagen. Und es braucht Mut, mich meiner Scham zu stellen. Oft hilft es, wenn uns jemand auf diesem Weg begleitet. Die Stammi hat ein Beratungsangebot von Seelsorgern, Seelsorgerinnen, Mentoren, Mentorinnen, die dich gerne begleiten. Du darfst dich melden. Wo in deinem Leben wünschst du dir Veränderung von Scham? Wagst du es, dich auf den Weg zu machen? Wagst du es, mit deiner ganzen Unvollkommenheit und Scham Gott zu begegnen? Gott wünscht sich nichts mehr, als dir zu begegnen. Vertrau ihm. Er kommt dir entgegen. Du musst nicht den ganzen Weg alleine gehen. Er wird dich begleiten. Gottes Antwort auf unsere Scham ist ein liebevolles Komm.